NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
14. Februar 1989. Ayatollah Khomeini ruft zur Ermordung von Schriftsteller Salman Rushdie auf.
Großbritannien. Valentinstag 1989.
Im ganzen Land schicken sich Verliebte Blumen und Grüße.
Alison Morgan in Llanelli wants to say Happy Valentine's Day to Brian.
Auch 5000 Kilometer entfernt. In der britischen Botschaft in Teheran öffnen am Morgen die Angestellten Glückwunschkarten zum Valentinstag.
We're all opening our Valentine's Day cards.
Nick Brown, 1989 ständiger Vertreter des britischen Botschafters im Iran.
My Valentine.
Zufällig läuft ein Radio im Hintergrund. Ein Sprecher verliest eine Mitteilung des politischen und religiösen Oberhaupts im Iran, des Ayatollah Khomeini. Liebesgrüße sind das nicht.
Ich verstand nicht alles, aber es ging um eine Fatwa. Ich rief den Leiter der Nahostabteilung in London an und sagte, da ist irgendwas mit einer Fatwa. Check das mal, das könnte Ärger bedeuten.
Wenig später liegt die Übersetzung vor.
Ich setze das stolze Volk der Muslime in aller Welt davon in Kenntnis, dass der Autor des Buches die satanischen Verse, das sich gegen den Islam, den Propheten und den Koran richtet und alle an seiner Publikation Beteiligten zum Tode verurteilt sind. Ich fordere alle Muslime auf, sie hinzurichten, wo immer sie sich auch befinden.
14. Februar 1989, 13 Uhr.
Salman Rushdie, eben jener Autor der satanischen Verse, erfährt durch die BBC von der Fatwa gegen ihn. Ein Moderator ruft den in London lebenden Schriftsteller mit indisch-pakistanischen Wurzeln an und fragt, nehmen Sie den Mordaufruf ernst? Sehr, lautet die Antwort.
I think I have to take them very seriously indeed.
Was aber genau ist eine Fatwa?
Eine Fatwa ist ein Rechtsgutachten,
erklärt Sayran Atish, deutsch-türkische Rechtsanwältin und Menschenrechtsaktivistin.
Was ist richtig und was ist falsch im Islam?
Erstellt werden Fatwen von Gelehrten, anerkannten Autoritäten oder auch Institutionen.
Wie aktuell die Al-Azhar-Universität, die Diyanet aus der Türkei, die Mullahs im Iran, die Saudis, die Kataris.
Gegenstand einer Fatwa kann ganz Alltägliches sein.
Ob es erlaubt ist, mit Nagellack zu beten.
Ein anderes Beispiel.
Ist es erlaubt, per SMS oder per WhatsApp eine Scheidung auszusprechen? Also Fatwa bedeutet nicht einfach ein Todesurteil.
Im Falle Salman Rushdies allerdings schon.
14. Februar 1989, nachmittags.
Polizisten beziehen Stellung vor Rushdies Haus. Drinnen hat sich der 41-Jährige unmittelbar nach dem Anruf der BBC verbarrikadiert, wie er Jahre später erinnert.
Mein Arbeitszimmer war ganz oben im Haus. Ich rannte die Treppe runter, verriegelte die Vordertür und schloss die Fensterläden. Und dann fragte ich mich auf seltsam unbeteiligte Art, wahrscheinlich stand ich unter Schock, wie viele Tage oder Stunden ich wohl noch zu leben hätte.
10 albtraumhafte Jahre lang wird Salman Rushdie im Untergrund leben, rund um die Uhr von Leibwächtern bewacht, immer in Angst. In den ersten Monaten wechselt er 75 Mal sein Versteck, schläft in obskuren Hotels, bei vertrauenswürdigen Freunden oder pensionierten Polizisten, ständig auf dem Sprung. Seine Bodyguards bringen ihn auf entlegene Bauernhöfe in Schottland oder Wales. Doch oft sind 4 riesige bewaffnete Kerle in 2 Jaguars dort auffälliger als der Verfolgte selbst. Wenn misstrauische Dorfbewohner klingeln, versteckt er sich unter dem Küchentisch. Es bedarf einer ausgeklügelten Logistik, damit Rushdie seinen 9-jährigen Sohn sehen kann, wenigstens ab und zu. Rushdie führt Tagebuch. Im Fernsehen liest er daraus. Wo der 1981 durch sein Buch Mitternachtskinder international berühmt gewordene Autor gefilmt wurde, bleibt geheim.
I'm in
this unnameable place.
Ich bin an einem Ort, den ich nicht nennen darf. Überall sind Waffen und es gibt einen Panikknopf, den ich drücken soll, wenn etwas Verdächtiges passiert. Es ist bitterkalt. Ein paar Leute sind zu mir nach Hause gegangen und haben mir warme Kleidung geholt, da ich nur das habe, was ich bei meiner Flucht trug. Ich darf ein paar Telefonate führen, aber niemandem die Nummer geben und nicht rangehen, sollte das Telefon klingeln. Wir haben keine Ahnung, welche Schrecken uns noch erwarten.
We do not know what horror may be coming our way.
International löst die Fatwa schwere diplomatische Krisen aus. Erst Großbritannien, dann die gesamte EU ziehen ihre Botschafter aus Teheran ab. Gleichzeitig ist die britische Regierung aber bemüht, die Sache herunterzuspielen. Auch aus Angst um das Leben dreier seit Jahren in iranischer und libanesischer Geiselhaft sitzender Briten. Der Autor, seit 1964 ebenfalls britischer Staatsbürger, brauche sich doch nur zu entschuldigen, heißt es im Außenministerium und in der Downing Street. Und man müsse auch die verletzten religiösen Gefühle der Muslime verstehen.
Rushdis Verlag Viking Penguin entscheidet sich gegen eine für Indien geplante Version der satanischen Verse und gegen eine britische Taschenbuchausgabe des Buchs. Verlagschef Peter Meyer hatte Morddrohungen, mit Blut geschriebene Briefe erhalten. In Berlin sagt die Akademie der Künste eine Pro-Rushdie-Demonstration ab, woraufhin Günter Grass und andere die Akademie aus Protest verlassen. Hunderte Schriftsteller auf der britischen Insel, dem Kontinent und in den USA unterschreiben Solidaritätsbekundungen mit ihrem Kollegen.
Währenddessen bejubeln britische Muslime das von einem greisen Ayatollah an einem anderen Ende der Welt gefällte Todesurteil gegen Salman Rushdie. In aller Öffentlichkeit.
Er ist der Teufel, der leibhaftige Teufel. Wir alle denken das, alle. Wir sind wahre Muslime. Ich persönlich finde, dass der Tod viel zu einfach ist. Er sollte für den Rest seines Lebens seelische Folterqualen leiden, es sei denn, er bittet Allah um Vergebung.
So viel Hass, so viel militante Wut. Was finden religiöse Muslime an Rushdis Buch, die satanischen Verse, dermaßen skandalös, dass sie seinen Autor zur Hölle wünschen? Im Anfangskapitel des einem magischen Realismus verpflichteten Romans stürzen zwei Männer aus einem explodierenden Flugzeug zur Erde. Sie überleben. Doch der Bollywood-Schauspieler Jibril glaubt nun, der Erzengel Gabriel zu sein. Sein Freund, der Synchronsprecher Saladin, nimmt teuflische Züge an. Eine fantastische Geschichte, gespickt mit Traumsequenzen und grotesken Elementen. Ein komplexes, postmodernes Märchen. Doch dahinter steckt mehr. Denn im multikulturellen London sind die zwei vom Himmel gefallenen Inder Rassismus und Polizeiwillkür ausgesetzt.
Das ist das eigentliche Thema des Romans. Der von Diskriminierung, Armut und Gewalt geprägte trostlose Alltag muslimischer Migranten in Margaret Thatchers Großbritannien. Und der Verlust des Glaubens in Zeiten kultureller Entwurzelung.
Stein des Anstoßes ist das allerdings nicht. Wohl aber ein Kapitel, in dem es um die sogenannten satanischen Verse geht. Das sind Apokryphe, also nicht anerkannte Verse aus der Entstehungszeit des Islam. Für den orthodoxen Islam existieren sie nicht. Sie sind nicht aufgenommen in den Koran, dessen Verse nach muslimischer Auffassung dem Propheten Mohammed vom Erzengel Gabriel diktiert worden sind. Rushdie beschreibt nun, wie Jibril als Erzengel Gabriel dem Propheten diese satanischen Verse eben doch gleichsam unterjubelt. Wieso das viele Muslime als Gotteslästerung empfinden, erklärt der Islamwissenschaftler Udo Steinbach.
Der Prophet Mohammed wird ja im Grunde als ein Lügner dargestellt, der seine Offenbarungen mal so empfängt, mal dann widerruft, wenn er auf Schwierigkeiten stößt. Und das geht natürlich an die Substanz des Islams, denn für einen Muslim ist der Koran von Anfang an offenbartes Wort. Es ist Gottes Wort.
Allahu Akbar, Allah.
Ein Schriftsteller soll exekutiert werden, wegen seines Werks. Von Anfang an sind Proteste gegen das Buch, das angeblich den Propheten beleidigt, auch politisch motiviert. Sie begannen in Indien, Rushdis Geburtsland. Dort wird 1989 gewählt. Rajiv Gandhi kann es sich nicht leisten, die damals 10 Millionen Muslime im Land zu verprellen. Als die britische Ausgabe der satanischen Verse den Subkontinent im Oktober 1988 erreicht und islamische Fundamentalisten protestieren, lässt der Premier das Buch deshalb verbieten. Innerhalb weniger Wochen setzen 10 weitere Länder den Roman auf den Index.
Die Unruhe schwappt über auf muslimische Gemeinden in Großbritannien. Im Januar 1989 wird bei einer Demonstration in Bradford eine Kopie der satanischen Verse publikumswirksam verbrannt. Muslimvertreter fordern ein Verbot des Buchs unter Hinweis auf die britischen Blasphemiegesetze. Doch die gelten nur in Bezug auf die christliche Bibel, nicht den Koran. Viele sehen darin eine Fortsetzung der Diskriminierung von Muslimen, ironischerweise also genau dessen, was auch Salman Rushdie in seinem Roman kritisiert.
Schließlich die Todesfatwa des Ayatollah Khomeini. Auch sie hat mit Politik zu tun und dem Festhalten an der Macht. 10 Jahre nach der Vertreibung des Schahs gibt es Richtungskämpfe in der iranischen Regierung. Durch die Fatwa kann der einstige Revolutionsführer Khomeini Fundamentalisten zufriedenstellen. Die Konzentration auf einen äußeren Feind soll außerdem ablenken von Problemen im Land. Der Enttäuschung über die Niederlage im Krieg gegen den Irak, Korruption, Inflation, einer schlechten Wirtschaftslage, gesellschaftlicher Resignation.
3. Juni 1989.
Der Ayatollah Khomeini stirbt. Doch die Fatwa gilt weiter, Jahr um Jahr. Auch das auf Rushdie ausgesetzte Kopfgeld wird mehrfach erhöht.
Juli 1991.
Ein Student aus Bangladesch tötet den japanischen Übersetzer der satanischen Verse. In Mailand wird der italienische Übersetzer des Werks bei einem weiteren Attentat schwer verletzt. Und dann?
25. September 1999.
Im Iran ist seit 2 Jahren der als Reformer geltende Mohammad Khatami an der Regierung. Er lässt völlig überraschend seinen Außenminister verkünden, dass Iran keine Absicht mehr hege, Salman Rushdie zu töten. Es scheint, als sei der Albtraum vorbei. Für den Autor der satanischen Verse.
Berlin 1984.
5 Jahre vor der Fatwa aus dem Iran wurde die damals 20-jährige Sayran Atesh bei einem Attentat lebensgefährlich verletzt. Sie hatte als Jurastudentin türkische Frauen beraten, die Schutz vor häuslicher Gewalt suchten. Jahre später trat sie öffentlich dafür ein, Zwangsverheiratungen als Straftatbestand anzuerkennen und wurde beschimpft und bedroht.
Die Erfahrung, die Salman Rushdie gemacht hat, die habe ich mit meinen Büchern auch gemacht.
2009 schrieb Atesh ihr Buch »Der Islam braucht eine sexuelle Revolution«.
Allein der Titel hat ausgereicht, dass Menschen mir Morddrohungen geschickt haben.
2017 gründete Atesh in Berlin die liberale Ibn Rushd Goethe-Moschee. Benannt nach dem deutschen Autor des westöstlichen Divan und dem arabischen Philosophen Ibn Rushd.
Noch eine Verbindung zu Salman Rushdie. Dessen humanistisch denkender Vater nahm einst einen neuen Nachnamen an. Eine Hommage an den weltoffenen Gelehrten aus dem 12. Jahrhundert.
Als bekannt wurde, dass in der Berliner Moschee entgegen islamischer Tradition Männer und Frauen gemeinsam beten, nahmen die Hassmails und die anonymen Morddrohungen gegen Sayran Atesh noch zu. Inzwischen verlässt sie das Haus nie mehr ohne Begleitung durch Beamte des LKA. Der Grund?
Nach der Moscheeeröffnung war ich einmal kurz allein unterwegs, haben mich auf der Straße Leute angesprochen und mir in einem sehr kurzen Abstand gesagt mit Fingerzeig, du stirbst bald.
Das Todesurteil gegen Salman Rushdie wurde bis heute formell nicht widerrufen. Trotzdem bemüht sich Rushdie um ein halbwegs normales Leben. Seit einigen Jahren verzichtet er ganz auf Personenschutz. Die Fatwa, betonte er unlängst fast trotzig im US-Fernsehsender CBS, beeinflusse seinen Alltag nicht.
Ich rede nur darüber, wenn mich Journalisten danach fragen. Ich wohne jetzt seit dem Jahr 2000 in New York. Ich fahre mit der U-Bahn, ich gehe ins Yankee-Stadion.
It has no effect on my life.
Im Zeitzeichen erinnerte Almut Fink an den Aufruf Khomeinis zur Ermordung von Salman Rushdie vom 14. Februar 1989. Redaktion Ronald Feisel.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.